Ich freue mich, hier unter euch zu sein. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Einige von euch wissen, ich habe eine längere Wanderung im Sommer gemacht von Bayern bis Griechenland. 2450 Kilometer. Und da waren schon einige Gefahren unterwegs. Aber Gott war mit mir. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Jesus ist ein guter Hirte. Es gibt sehr viel, was ich darüber erzählen könnte. Und ich lade euch dazu ein, am kommenden Freitag, am 6. Dezember, in Moosburg, in der Freie Christengemeinde Neues Leben, um 7 Uhr abends. Da werde ich dann Bilder von der Reise zeigen und einiges davon erzählen. Aber heute Morgen möchte ich gerne gleich zum Wort Gottes kommen. Erster Advent, man kommt, denke ich, mit einer gewissen Erwartung. Weihnachten steht vor der Tür. Und ich habe überlegt, ja, welches Wort wäre daran, und ob ihr dann enttäuscht wäre, wenn ich zum Beispiel über die 10 Geboten predigen würde. Das wäre was für erste Adventssonntag, oder? Oder vielleicht lieber eine Botschaft von der großartige Liebe Gottes, wie er Mensch wurde, kam in unser Finsternis hinein aus Licht. Das ist ja die Botschaft von der Kerze, vom Licht in Finsternis, nicht wahr? Ja, ich denke, wir bleiben bei der Liebe, oder? Ja, bleiben wir bei der Liebe heute Morgen. Heute Morgen geschieht ein Novum. Ich bin ja ein Analog-Pastor. Und ich werde zum ersten Mal in einer Predigt ein digitales Bibelwort vorlesen. Ich wüsste, hier vorne wäre nicht genügend Platz für zwei Bibeln. Also die eine habe ich digital mitgebracht, Hoffnung für alle. Und der Bibeltext kommt aus Jesaja 62, Vers 1 bis 5. Mein Herz schlägt für Jerusalem. Darum kann ich nicht schweigen. Also man merkt hier eine gewisse Leidenschaft, die Gott hier zum Ausdruck bringt, seinem Volk gegenüber. Mein Herz schlägt für Jerusalem. Darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht zurück, bis Gottes Hilfe über der Stadt auf dem Berg Zion ausstrahlt wie die Morgensonne, bis ihre Rettung aufleuchtet wie ein heller Schein bei Nacht. Dann sehen alle Völker, wie Gott dir Recht verschafft, Jerusalem. Und ihre Könige bestaunen deinen neuen Glanz. Du wirst einen neuen Namen tragen. Der Herr selbst wird ihn dir geben. Wir wissen, gewöhnlich bei einer Trauung, wo zwei Verliebte einander die Treue versprechen, dass der Name verändert wird. Und Gott sagt, du wirst einen neuen Namen tragen. Den Namen, den ich dir gebe. Ein Schmuckstück wirst du sein, das der Herr in seiner Hand hält wie ein König, seine Krone, Edelsteine schön geformt. Man nennt dich nicht länger die verstoßene Frau und dein Land nicht die verlassene. Nein, du heißt dann meine Liebste und dein Land die glücklich Verheiratete. Denn der Herr wird dich lieben und sich über dich freuen und dein Land wird nicht mehr vereinsamt daliegen. Wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so werden deine Einwohner sich mit dir verbinden. Hör, was Gott dann jetzt sagt. Wie ein Bräutigam sich an seine Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Was für eine tiefe, starke Liebe. Die stärkste Liebebeziehung, die wir Menschen kennen, ist natürlich die Liebe in einer Ehebeziehung. Und Gott gebraucht genau dieses Bild, um seine Liebe zu uns zum Ausdruck zu bringen. Und in Joshua, und jetzt bin ich bei der Analogbibel, Joshua 24, lesen wir so eine Art wie Trauung zwischen Gott und seinem Volk. Joshua hat gerade das Volk ins heiße Land hineingeführt. Seine Aufgabe ist erledigt. Er entlässt das Volk und er erneuert diesen Bund zwischen dem Volk Gottes und Israel. Joshua 24, ich lese Vers 14 bis 15 und dann 22 bis 25. So, fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen euer Väter gedient haben jenseits des Euphratstroms und in Ägypten. Und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen euer Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in denen Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Dann Vers 22, Entschuldigung. Da sprach Joshua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen, ja. Sie gaben Gott ihr Ja-Wort. Das tat ich, als ich 16 war. Ich sagte Ja zu Jesus. Im letzten Jahr feierten Jesus und ich unser Jubiläum, 50-jähriges Jubiläum, mit dem Pilgerweg von Bayern bis Santiago de Compostela. Ja, sie sprachen Ja. So tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Joshua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott dienen und seiner Stimme gehorchen. Das war wie eine spirituelle Trauung zwischen Gott und seinem Volk. Und Joshua hat hier diesen Bund mit ihnen geschlossen. Ein Ja-Wort aus ihrem Herzen zu Gott und von Gott zu seinem Volk, dass er sagte, ihr seid meine Auserwählten, meine Geliebten. Nun, was ist der Inhalt von diesem Bund? Darüber lesen wir in 2. Mose 20. Und ich möchte diesen Bund, den Inhalt von diesem Liebesbund mit euch heute Morgen betrachten. Zunächst hören wir von Gottes Ja-Wort zu seinem Volk. 2. Mose 20, Vers 1 bis 3. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Nun, im Urtext, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, sind nur zwei Worte. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Dieser Bundesnamen von Gott. Zunächst Yahweh. Der Gott, der da ist, der da war und immer wird sein, so bedeutet sein Name. Er ist der ewig Seiende, der alles weiß, alles kann und überall gegenwärtig ist. Verbunden mit diesem Namen im Alten Testament finden wir verschiedene Eigenschaften, um Gott besser zu verstehen. Ich hatte schon mal hier über den Namen Yahweh gepredigt, dass Gott zwar die Liebe ist, aber das ist nicht sein Name, weil Gott viel mehr als die Liebe ist. Gott ist zwar allmächtig, aber das ist nicht sein Name, weil Gott viel mehr ist als nur der Allmächtige. Und als Mose fragte, wie heißt du, was soll ich sagen, wenn die Leute fragen, wer ich bin? Ja, Gott sagte, sage ihnen, ich bin. Es ist eine Einladung, zu Gott zu kommen, um Gott zu kennen und zu entdecken, wie großartig dieser Gott ist. Und so finden wir im Alten Testament solche Ausdrücke wie Yahweh Jireh, Gott, der uns versorgt. Yahweh Rapha, Gott, der mein Arzt ist. Yahweh Ra, der Herr Gott, meine Hirte, der mich leitet und begleitet. Yahweh Nissi, der Herr mein Feldzeichen. Mit meinem Gott bin ich mehr als Überwinder. Yahweh Shalom, der Herr, mein Friede. Friede mit Gott, Friede in mir, Friede mit meinem Menschen, Shalom. Yahweh Tishkenu, der Herr meine Gerechtigkeit. Nur von ihm kommt diese Gerechtigkeit, in ihm, durch ihn. Yahweh Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Und es gibt viel mehr, wie dieser Gott ist. Und dieser Yahweh ist auch Elohim, der höchste Gott der Schöpfung. Hinter diesem Namen steht die Allmacht, die Kraft Gottes. Gott ist Yahweh und Gott kann Elohim. Und das allein ist eine sehr wichtige und heilsame Erkenntnis. In anderen Worten, alles, was wir zu leben brauchen, kommt von Gott und ist in Gott zu finden. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist die Quelle des Lebens und der Grund zu leben. Und das ist, was hier am Anfang von diesem Bund zum Ausdruck gebracht wird. Gott sagt Ja zu uns. Yahweh Elohim. Ich bin euer Gott. Mehr brauchen wir nicht. Wer dürstet, so kommen und vom Wasser des Lebens umsonst trinken. Wer hungert, so kommen und vom Brot des Lebens essen. Wer in Finsternis ist, so kommen und ins Licht des Lebens hineintreten. Wer verloren ist, so kommen und den Weg zum Leben finden. Wer fremd und einsam ist, so kommen und zu der Familie Gottes gehören. Wer krank und schwach ist, so kommen und erneuert und gestärkt werden. Wer verzweifelt ist, so kommen und Frieden finden. Wer keine Antwort mehr findet, so kommen und hören und Weisheit lernen. Yahweh Elohim ist eine Einladung zum Bund des Lebens, eine Einladung zu Gott zu kommen. Gott sagt Ja zu uns. Und das ist genau der Sinn. Wir nennen es das erste Gebot. Aber Mose sagte die 10 Worte. Er hat nicht gesagt die 10 Gebote. Er sagte, das sind die 10 Worte. Sie sind Ja-Worte. Es ist Gottes Ja-Wort an uns. Und wenn wir diesem wunderbaren, allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen und liebenden Gott verbunden sind, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann sind wir an der Quelle. Wir haben keinen Bedarf für irgendeinen anderen Gott. Und genau so ist der Ton von diesem Satz in Hebräischen. Eine wörtliche Übersetzung klingt so. Ich bin euer Gott. Elohim, Yahweh Elohim. Nicht werden dir andere Elohim zu meinem Angesicht hinzu. Das klingt ein bisschen komisch, aber das ist so ungefähr, wie der wörtliche Ausdruck klingt. Ich bin euer Gott. In anderen Worten, nicht werdet ihr dann andere Götter zu meinem Angesicht dahinzu tun. Also, Bund bedeutet Beziehung. Gott schließt einen Bund mit uns. Wir denken an einen Ehebund hier. Und wenn 2 Leute heiraten, dann versprechen sie einander die Liebe, die Treue, die Hingabe und das Vertrauen. Und genau so ist es dann hier. Das ist dann ganz natürlich. Der Mann liebt seine Frau und Wer erinnert sich noch an seine Traupredigt? Ihr habt deine Frau, ihr habt euer Mann, die volle Aufmerksamkeit, Liebe, das Vertrauen zugesprochen. Darum geht es auch hier. Und du als Ehemann, du würdest dann auch keine andere Frau zu dem Antlitz deiner Frau hinzutun, oder? Könnt ihr euch vorstellen, du bist vor Traualter und du sagst Ja zu deiner Frau und dann auch, aber meine letzte Freundin, ich habe noch dieses eine Bild und das hänge ich bei mir im Arbeitszimmer auf. Aber sonst hast du mein volles Herz. Aber dieses eine Bild nehme ich noch dazu. Es ist einfach so ein schönes Bild, vor allem im Bikini. Wird nicht sehr lange gut gehen, oder? Und so sagt Gott, ich bin es. Ich bin alles, was ihr braucht. Ihr werdet kein anderes Götzenbild neben mir setzen. Das ist undenkbar. Braucht ihr nicht. Und die Ehefrau wird dann auch kein anderes Bild von irgendeinem Mo dazustellen. Undenkbar. Was passiert in Urlaub? Du bist am Strand, du sonnst dich. Und jemand kommt zwischen dir und der Sonne. Es wird dunkel. Es werft einen Schatten. Vorher warst du im Licht und jetzt bist du in der Finsternis. Das alles verstehen wir. Es wirft einen Schatten auf uns Menschen, wenn wir etwas zulassen, dass etwas zwischen uns und Gott kommt. Ich lese jetzt 2. Korinther 3, 17 bis 18 vor, dass wir das in diesen Gedanken hineinbringen. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Das verändert uns, die Verbindung mit unserem Gott. Wenn wir ihn beschauen, sein Licht, seine Herrlichkeit, wie dieser Gott ist, wie Jesus ist, dass wir ihn ähnlicher werden, durch seinen Geist verändert werden. Aber wenn etwas dazwischen kommt, das wir nicht mehr sehen, da kommt Schatten auf uns, wir verlieren unsere Orientierung. Da entstehen dann Probleme. Und das ist der Sinn von diesem ersten Ja-Wort. Wenn wir mit Gott verbunden sind, haben wir das Leben. Wir sind an der Quelle. Wir haben keinen Bedarf, irgendeinen anderen Gott im Leben zu haben. Alles andere enttäuscht nur und wirft einen Schatten. Aber mit aufgedecktem Angesicht schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an und werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Und das zweite Ja-Wort sagt, du wirst kein anderes Bild machen, kein anderes Bild. Wiederum, in einer Traupredigt brauchen wir nicht diesen Gesetz zu hören, wenn man das Gesetz nennen möchte. Du wirst keine anderen Bilder von Frauen, Männern aufhängen, ihnen Liebeserklärungen geben, Pornohefte kaufen. Du wirst dich in Romanheften nicht verlieren. Du wirst nicht nur für die Hobbys leben, die arbeiten, andere Dinge und dann keine Zeit mehr und Interesse mehr an deine Ehefrau und deinen Ehemann haben. Das ist alles selbstverständlich. Niemand muss uns das sagen. Und das ist genau den Sinn von diesem Ja-Wort, hier im biblischen Text, wortwörtlich heißt es etwa so, nicht machst du dir einen Skulptgötzen, nicht willst du dich ihnen huldigend hin und nicht willst du ihnen dienstbar sein. Naja, wir sind ja Deutsche und wir sind aufgeklärt. Wir haben unsere Aufbildung und wir wissen, dass Götzen kein Leben in sich haben. Sie können nicht sehen, sie können nicht hören, sie können nicht helfen. Das alles wissen wir. Wir machen uns kein Scoop-Götzen, sozusagen. Aber diese Heilkristallen und die Sterne, sie haben eine Beeinflussung auf meinen Charakter, meine Bestimmung und Horoskop. Ich müsste dann schauen, wie heute meine Bestimmung wäre. Und all dieses esoterische Zeug, das ist so, Die Frage, die mich an dieser Stelle beschäftigt, ist, was oder wem bin ich dienstbar? Ezekiel 4,3 heißt es von Gott. Diese Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen und haben mit Freuden vor Augen, was sie schuldig werden lässt. Soll ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Der Prophet Hesekiel hatte mit einem Volk zu tun, das sagte, wir gehören Gott. Wir wollen von Gott hören. Wollen wir auch, oder? Wir gehören Gott, wir wollen von Gott hören. Und Gott dagegen sagte, soll ich mir das gefallen lassen? Wir würden meinen, eigentlich gefällt das Gott, wenn sein Volk so zu ihm kommen würde. Was war dann hier los? Das Volk hing mit ihrem Herzen an materielle Dingen. Sie liebten das Sichtbare mehr als den Unsichtbaren, das Geschaffene mehr als den Schöpfer. Eine Götze kann so definiert werden. Das, was ein Mensch begehrt, woran das Herz hängt, worauf er vertraut, was ihm Sicherheit gibt, was ihm Erfüllung verspricht, was seinen Mangel stillen soll, wenn es etwas anderes ist und nicht Gott. Das ist eine Götze. Materialismus, was wir haben oder gerne hätten, woran unser Herz mehr hängt als bei Gott, Beziehungen, Menschenfurcht, stärker als Gottes Furcht, Egoismus, Selbstverwirklichung, das ist ja Lebensmotto von unserer Generation, nicht wahr? Ich, mich, mir, meine, diese vier und sonst keine. Und Jesus ruft uns zur Selbstverleugnung. Gott sagte, hey, ihr habt mich. Ihr braucht nichts anderes. Das stillt den Hunger des inwendigen Menschen und auch den äußerlichen. Das nächste Jahrwort heißt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, so klingt es auf Deutsch. Naja, wir reden von einem Ehebund. Wie ging es meiner Frau, wenn ich mich ständig über ihren Namen lustig machen würde? Wenn ich jedes Schimpfwort mit ihrem Namen untermauern würde? Ach so, ein Astrid-Wetter heute wieder. Also, wenn ich ihren Namen verspotten und verhöhnen würde, es wird großes Ärger geben, sage ich euch. Es wird ganz schnell Schluss mit lustig. Es ist ganz selbstverständlich, dass der Name Astrid Dunn etwas Besonderes für mich bedeutet. Das ist der Name meiner Frau. Und ich liebe sie. Pass bitte auf, wie du in meiner Gegenwart über sie redest. Ich brauche kein Gesetz, um mich aufzuklären, dass ich den Namen meiner Frau nicht missbrauche. Und das ist es Sinn von diesem dritten Ja-Wort. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Ich erinnere mich daran, das war 2008, wir hatten eine Baustelle bei uns zu Hause. Da war eine Grube vor unserem Haus und da war ein bayerischer Handwerker zugange. Und da fing er an, religiöse Worte zu sagen. Josef, Maria, Jesus und irgendwann Kruzifix. Und ich dachte, Mensch, der betet richtig da bei der Arbeit. Ich sagte, hey Mensch, du betest bei deiner Arbeit. Und ich wurde schnell aufgeklärt, dass das kein richtiges Gebet sei. Nun, dieses Gebot hat viel mehr zu tun, als nur mit der Sprachhygiene. Wir können vielleicht unsere Worte unter Kontrolle haben. Aber es ist viel mehr als nur das. Bei meiner Hochzeit gab es eine Namensänderung. Ab dem Zeitpunkt ist Jawort hieß dann meine Frau nicht mehr Welin, sondern Dan. Auch unsere Kinder wurden zu Trägern dieses Namens. Und wie wir aus Duns in der Welt unterwegs sind, wie wir miteinander umgehen, wie wir als Personen sind, reflektiert, wie Menschen an diesen Namen denken. Ach, das sind die Duns. So sind sie ja. Das kann sowohl positiv sein, als auch weniger positiv. Und als Gottes Volk sind wir noch seinen Namen genannt. Wir sind die Christen, die Heiligen, die Frommen. Ja, wir sind die Pfingstler, die Gläubigen. Manche würden sagen, die Verrückten. Wenn wir Ja zu Jesus sagen, sagt er Ja zu uns und wir sind dann Träger seines Namens in dieser Gesellschaft. Und wie wir miteinander umgehen, wie wir in der Gesellschaft leben, wie wir als Personen sind, reflektiert, wie Menschen an Gott und an Jesus denken. Und so denke ich an das Vaterunser. Dein Name werde geheiligt. Nicht nur mit den Worten, die ich sage, in der Anbetung, sondern vielmehr, wie ich in der Öffentlichkeit lebe. Das reflektiert dann, sollte die Heiligkeit Gottes reflektieren, dass er die Ehre bekommt. Das ist, was das eigentlich bedeutet. Das nächste liebe ich, Gedenke des Sabbattages. Hey, es ist jetzt Wochenende, oder? Freuen wir uns nicht, dass es jetzt Wochenende ist, Sonntag, oder? Habt ihr gewusst, dass das Gottes Idee war? Ja. In der Antike gab es kein Volk, was einen Tag der Woche frei hatte. Aber Gott sagte, ihr sollt's haben. Und eure Mitarbeiter, die Tiere sogar, ihr braucht einen Ruhentag. Hey, wenn du heiratest, ist damals, ich hoffe auch heute immer noch, wenn du noch verheiratet bist, ihr habt eine Sehnsucht zueinander gehabt. Ihr wollte beieinander sein, oder? Ihr wollte Zeit miteinander verbringen. Naja, es gibt den Alltag. Man muss arbeiten, man muss seine Verpflichtungen nachgehen. Und Gott sagte, hey, ich verstehe das, liebe Leute. 6 Tage, macht eure Arbeit, tut, was ihr tun müsst. Aber dann, am 7. Tag, we have a date. Wir haben eine Verabredung. Gott verabredet sich mit uns. Ist es nicht schön? Heute Morgen haben wir ein Date mit Gott. Wir haben ihm Loblieder gesungen. Majestät, wie groß und herrlich er ist. Und unsere Beziehung zu ihm haben wir nochmal erneuert. Du bist im Zentrum meines Lebens und Gott gibt uns Zuspruch und wir haben ein prophetisches Mahl gefeiert mit Hinblick auf das Hochzeitmahl des Lammes. Und so kommen wir zusammen in diese Liebesbeziehung und wir dürfen das gemeinsam feiern. Ein Date mit Gott. Er freut sich darauf. Es ist nur, dass so oft sein Volk vergisst diese Verabredung. Und Gott wartet vergebens auf sein Volk. Nun, welche Empfindungen kommen euch in den Sinn, wenn ihr an dieses, und jetzt nenne ich es Gebot, wenn ihr an dieses Gebot denkt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Was empfindet ihr? Klingt es wie ein Date mit Gott? Oder habt ihr eher Pflichtgefühle oder Schuldgefühle, so nach dem Motto, ich muss zum Gottesdienst gehen und mir langweilige Predigten anhören, wie heute, sonst ist Gott böse auf mich. Auf jeden Fall braucht der Mensch Ruhe. Wir sind eine sehr gestresste Gesellschaft. Von Kindheit auf müssen wir leisten, leisten und noch mehr leisten. Wir identifizieren uns durch das, was wir geleistet haben. Ich habe dieses oder das studiert. Ich habe eine Ausbildung aus dies oder das gemacht. Ich arbeite aus dies oder das. Ich habe promoviert. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Zahlen sind uns wichtig. Ich habe eine Frau, zwei Kinder, drei Haustiere. Ich arbeite 39 Stunden in der Woche. Ich mache jede Woche 20 Überstunden. Ich werde so viel bezahlt. Ich habe so viel auf mein Konto. Mein Auto fährt so schnell. Meine Fußballmannschaft hat so viel gewonnen, so viel verloren. So viel sind meine Akten wert. So ist mein Alter, so ist mein IQ, so sind meine Blutwerte. Und so bin ich dann so. Je besser unsere Zahlen sind, je stärker unsere Leistung ist, desto besser und stärker fühlen wir uns. Wir werden verführt, immer noch mehr zu greifen, immer höher, schneller, wichtiger, kluger, reicher. Wir wollen das Beste, das Neueste, das Teuerste, das Schönste. Der Mensch wird getrieben, gehetzt, gejagt, gedrückt, bedrängt. Der Mensch ist gestresst, gereizt, er wird krank. Er hat ein Burnout, er hat ein Breakdown. Er leidet einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. So sind wir als Menschen. Wir brauchen das gesunde Maß der Sabbatruhe. Ich weiß, das war schwer für meine Freunde aus Bulgarien zu übersetzen. Gott hat uns geschaffen und er weiß, dass wir nur gut leben können, wenn wir regelmäßig Zeiten der Ruhe haben. Aber Ruhe allein ist nur die halbe Miete. Der Mensch braucht Gott, seine Nähe, sein Wort, seine Liebe, seine Gnade. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom jeglichen Wort aus dem Munde Gottes. Der Mensch ist Geist und findet Erquickung und Stärkung, wenn er mit Gottes Geist verbunden ist. Und jetzt hören wir die Einladung Jesus. Matthäus 11, 28. Kommt hier zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nun, wie klingt dieses Angebot von Jesus? Pflichtgefühl? Verdammnis, wenn du es nicht machst? Oder vielleicht entsteht bei dir eine Sehnsucht nach bei Jesus zu sein. In dieser Einladung Jesu finden wir das, was das Ja-Wort zum Sabbat ausmacht. Wir machen eine Pause von dem, womit wir uns sonst beschäftigen. Wir kommen bewusst in die Gegenwart des Herrn. Unser Geist wird von seinem Geist erquickt. Wir lernen sein Wort, seine Wege, seine Art. Wir werden zu dem, wie er ist, verwandelt in sein Bild von einer Stärke zur anderen. Ruhe kommt in die Seele. Wir verstehen, wozu Gott uns geschaffen hat. Unsere Identität ist verbunden mit unserer Gotteskindschaft. Wir beugen uns unter seine Herrschaft und merken, dass die Last leicht ist, dass der Wille Gottes gut ist, dass seine Wege gerade sind. Wir werden nicht mehr getrieben, sondern geführt. Wir sind an der Quelle. Yahweh Elohim. Wir besinnen auf das, was wesentlich ist und lernen zu unterscheiden zwischen dem, was dringlich ist und dem, was wichtig ist. Zwischen dem, was menschlich ist und dem, was göttlich ist. Zwischen dem, was zeitig ist und dem, was ewiger Wert hat. Und weil das alles so ist, dann leben wir entsprechend, wie die nächste Ja-Worten zum Ausdruck bringen. Ich werde das vorlesen, wie es eine wörtliche Auslegung klingt. Beherrliche deinen Vater und deine Mutter. Nicht mordest du. Nicht Ehe brichst du. Nicht stehlst du. Nicht antwortest du gegen deine Beigesellten als Zeuge der Falschheit. Nicht begehrst du. Das Wort sollen, dieses Verb sollen, ist gar nicht in den 10 Geboten vorhanden. Wir übersetzen es so, dass wir es dann so verstehen. Aber es ist eigentlich ein Bund des Lebens. Gott sagt Ja zu uns. Wir sagen Ja zu ihm. Jesus sagt, ich bin es, mehr brauchst du nicht. Und wir sagen, du bist es, du veränderst uns. Das ist der Sinn von diesem Bund und von diesen 10 Ja-Worten, weil Gott so ist. Weil wir so mit ihm verbunden sind, ist der Rest eigentlich selbstverständlich. Zu seiner Ehre. Zum Abschluss will ich Epheser 5 vorlesen. Die Verse 31 bis 32. Paulus vergleicht die Ehebeziehung mit der Beziehung zwischen der Gemeinde Jesu und seiner Gemeinde, zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und dann sagt er diese Worte. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und liebe Leute, das ist Weihnachten. Gott verließ seine Heimat, seine Herrlichkeit in der Ewigkeit, wurde zu einem Menschen, lebte unter uns, um uns als sein Volk zu gewinnen. Eine Liebesgeschichte. Wir nennen es Evangelisierung. Wir versuchen so manchmal unter einen Zwang Menschen zum Glauben zu führen. Aber wisst ihr was? Eigentlich gehen wir auf Brautsuche für Jesus. Und wir laden die Leute zu dem Hochzeitsmahl des Lammes. Das möchten sie mit ihrem Leben nicht verpassen. 10 Gebote, 10 Ja-Worte. Zwang, Einladung. Vater Gott, segne du dieses Wort, dass wir dementsprechend leben, in diese Beziehung zu dir, in alle Liebe und Vertrauen. Und dass das in dieser Welt um uns herum reflektiert wird. Zu deiner Ehre. Amen.